Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Der Jonathan hat es verraten, letzte Woche Samstag war ich mit der GL schon hier und ich bin schon der Sonne entgegengefahren, früh morgens, jetzt von Basel aus. Also ich habe genug Zeit, mich auf euch zu freuen. Und als ich letzte Woche gekommen bin, habe ich gedacht, ihr habt schon Erntedank gefeiert. Ich habe nämlich euren Vers oder euren Satz dort oben gelesen. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Und dann bin ich zum Hans und habe gesagt, Hans, hängt der immer da? Und er sagt, ja, das stimmt ja. Und dann habe ich gedacht, wie schön, wenn ihr als Gemeinde so dankbar unterwegs seid. Und wenn wir heute Erntedank feiern, dann passt die Jahresdeko auch dazu. Herr, bitte gib uns ein Herz für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz, damit wir nicht nur hören, sondern auch tun, was du uns sagst. Amen. Ja, Erntedank. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Wort verbindet. Habt ihr gewusst, dass das älter ist als Weihnachten und Ernte oder Karfreitag? Erntedank ist eines der ältesten kultischen Feste überhaupt. Heute feiert man es in Amerika, Thanksgiving, in Europa, überall. Die Juden haben sogar 3 Erntedankfeste im Jahr, denn die können 3-mal ernten. Deswegen haben sie noch mehr Grund zu feiern, wie wir hier in der Schweiz. Da geht es vielleicht nur einmal. Wer von euch weiß denn, wo wird Erntedank das erste Mal erwähnt? Wo kam das vor zum ersten Mal? Kommt es da jemand in den Sinn?
Ah. Man sieht deine Mimik besser, wenn man da...
Ah, super. Ja, es war ja wichtig, man soll ja auch gut aussehen, habe ich gehört, als Prediger vorhin.
Das ist ein Tipp von meiner Frau.
Ja, super. Alles gut. Genau, dir ist was eh gefallen. Genau, Kain und Abel. Die beiden waren die Ersten, die uns 1. Mose 4 in der Bibel erwähnt werden, die Früchte bzw. die Erstlinge der Herde zu Gott brachten. Ja, und der Micha hat es gesagt, ich finde es heute gar nicht so einfach, Erntedank zu feiern, weil wir bekommen unser Gemüse, naja, ihr vielleicht nicht alle, aber die meisten doch aus dem Regal bei Mikro oder Coop. Ja, und wir sind es gewohnt, dass das Essen, was wir haben, Qualität hat, dass es sogar gleich aussieht. Bei uns in der EU sind sogar die Bananen genormt. Also ich sage jetzt in Deutschland und der EU, da darf die Krümmung nicht falsch sein, sonst kommen die gar nicht ins Regal. Also man kann schon schräg drauf sein. Aber der Micha hat es auch gesagt und in dem Lied kam es eben auch vor, bei Erntedank geht es weit um mehr als nur Essen und Trinken. Ich habe mitgezählt, über 20 Mal ist der Andrea Frei und dem Albert Frei in dem Lied aufgefallen, wofür wir dankbar sein können. Und ich glaube, bei Erntedank geht es darum, dass wir unsere ganze Lebensexistenz, dass wir unsere ganze Lebensgrundlage Gott verdanken. Und das hat mit Wetter zu tun, das hat mit Essen zu tun, das hat mit Bewahrung zu tun und so weiter. Und ich habe in der Vorbereitung mal geschaut, was sagt denn das schlaue Lexikon, was sagt denn der Duden zu dem Wort Dank? Wie definiert man Dank? Und da habe ich eine bemerkenswerte Tatsache festgestellt. Dank ist die logische Anerkennung oder Antwort für das Wohlwollen, für die Hilfe oder die Unterstützung, die man von jemand erfahren hat. Dankbar sein kann man nur anderen und nicht sich selbst. Wohlwollen von jemand anderem erfahren. Ich habe euch auch noch ein altes Lied mitgebracht von dem Matthias Claudius. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. In Deutschland ist er sehr bekannt, denn der hat das Lied »Der Mond ist aufgegangen« getextet. Aber nicht nur das, er hat auch diesen Text verfasst, in Bezug auf Erntedank. Und ich möchte euch das alte Lied oder den Vers vorlesen. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen stehen in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Diesen Text hat Matthias Claudius als fiktive Erntedankerzählung in der Zeitung abdrucken lassen. Denn er hat sich darüber genervt, dass es einen Landwirt gab, der so von sich selbst eingenommen war, dass er die ganze Ernte sich selbst quasi zusagte und sich selbst dafür verantwortlich machte. Und das stinkte. Das stank dem Matthias Claudius. Und dann hat er gesagt, da muss ich reagieren. Und deswegen hat er gesagt, man darf diese Ich-Zentriertheit nicht stehen lassen, sondern wir müssen unserem Schöpfer Gott, der eigentlich alle Voraussetzungen schafft und auch dann noch arbeitet, wenn wir schlafen, damit die Ernte passiert, das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist Erntedank das Wissen und auch die Anerkennung, dass bei aller eigenen Leistung, bei allem Fleiß, bei aller Arbeit, wir immer wieder auf Gottes Wohlwollen angewiesen sind. Sonst klappt es nicht. Und deswegen habe ich die Predigt auch so überschrieben: Gott sei Dank, wem denn sonst? Und ich möchte uns als biblische Textgrundlage eine Geschichte vorlesen aus Lukas 17. Und die ist überschrieben mit dem dankbaren Samariter. Also nicht der barmherzige Samariter, da gab es einen anderen. Heute geht es um den dankbaren Samariter. Lukas 17, wer mitlesen will, die Verse 11 bis 19. Aber ich habe sie auch auf der Leinwand. Später, immer noch auf der Reise nach Jerusalem, zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Und dann, als sie noch unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gottes Herrlichkeit zu loben, nur dieser eine Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Ich gebe es zu, keine typische Erntedankgeschichte und trotzdem passt es aus meiner Sicht hier voll dazu. Man könnte dieser Geschichte auch die Überschrift geben: Undank ist der Welt Lohn. Immerhin 90% der Teilnehmer haben vergessen, Dankeschön zu sagen. Nur einer von 10% haben sich bedankt. Und ich habe vorhin so kleine Kinder hier rumwuseln sehen, habe mich gefreut. Ich habe mich erinnert, wir bringen unseren Kindern schon ganz früh bei, Dankeschön zu sagen, oder? Wie sagt man dann, wenn der Schocki kam oder irgendwas? Wir probieren das sofort abzustellen, wenn das vergessen wird. In der Geschichte beginnt bei den 10 Männern, es könnten auch Frauen sein, das macht keinen Unterschied, alles gleich. Von diesen 10 Menschen erfahren wir, sie sind krank, von tödlichem Aussatz befallen. Und man muss von Aussatz nicht unbedingt sterben, zumindest nicht gleich, sterben müssen wir alle. Aber das Schlimme an dem Aussatz ist die Tatsache, dass man für seinen eigenen Körper gefühllos wird, dass man den Schmerz nicht mehr fühlt beim Aussatz. Und das Problem ist, dass man sich verletzen, verbrennen kann, dass man sich schneidet oder sich was bricht und man spürt es gar nicht. Und man führt sich so starken Schaden zu, ohne irgendwie zu reagieren. Der Körper kann verfaulen, ohne dass es schmerzt. Und neben diesem Körperlichen hat Aussatz damals aber auch eine soziale Komponente gehabt. Wer aussätzig war, der war isoliert. Der musste aus der Gemeinschaft raus, von der Familie weg. Der durfte nicht mehr mit anderen Menschen zusammen sein, weil er sie eben auch anstecken konnte. Und das sind die zwei großen Punkte, die Aussatz so schlimm machen. Und diese 10 Männer, die leben aus meiner Sicht nach einem Motto, gemeinsame Not verbindet oder geteiltes Leid ist halbes Leid, aber es ist immer noch Leid. Das Besondere an diesen 10 ist, dass hier heißt, Juden und Samariter, die waren zusammen in einer Gruppe. Das ist normalerweise No-Go. Die Juden wollten mit den Samaritern nichts wissen und umgekehrt genauso. Aber die Krankheit als gemeinsamer Feind, die hat verbunden. Und da spielte die Kultur und die Sprache und die Herkunft und der Frömmigkeitsstil plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Not macht auch erfinderisch und so gehen die 10 auf die Straße. Sie wagen sich ins Dorf, sehen Jesus und rufen laut, vielleicht aus gebotener Entfernung, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und mit diesem Ausruf sagen sie, wir wollen gesund werden, körperlich gesund werden. Wir wollen wieder zurück in die Gesellschaft. Wir wollen wieder zurück zu unserer Familie. Wir wollen wieder Freundschaften leben mit Menschen, die gesund sind und mit denen wir vorher auch zusammen waren. Und trotzdem könnte man als Fazit ziehen, die Bitte dieser 10 an Jesus ist heiß, aber der Dank, der wird schnell kalt. Spannend ist ja bei den 10, dass sie sich alle auf diese abenteuerliche Aufforderung von Jesus einlassen. Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Daraus entnehme ich, sie sind nicht gleich gesund geworden. Und das erfahren wir auch aus dem Text. Jesus verlangt hier ein gläubiges Loslaufen, ein Loslaufen voller Vertrauen, obwohl man noch gar nicht sieht, ob es sich lohnt. Vielleicht seid ihr mit eurem Bauprojekt hier auch gerade in so einem Prozess. Ihr fangt einfach mal an und wisst noch nicht, wo man genau landet. Aber ich glaube, das ist für Jesus gar nicht so untypisch. Geht und zeigt euch den Priestern. Mach einfach mal. Auch wenn du es nicht ganz überblickst. Ich weiß, das liegt Schweizern, Deutschen, Westeuropäern fern. Man fängt erst an, wenn man weiß, der Erfolg ist garantiert. Es wäre ja peinlich, wenn es nicht klappen würde. Ja, Jesus schickt diese 10 zu den Priestern. Warum? Nicht, weil die 10 gesund machen können, sondern weil die Priester damals sowas wie die Gesundheitsbehörde waren. Die sollten nur feststellen, alles ist okay, ihr dürft jetzt wieder zurück. Denn die Priester, die verfügen über keine heilende Kraft. Die haben keine medizinischen Fähigkeiten, gesund zu machen. Und vielleicht, oder genau deshalb, lässt Jesus diese Männer auf dem Weg gesund werden, damit es ganz deutlich wird, da haben weder die Priester die Finger drin, noch ist irgendwas anderes passiert, sondern das kann allein nur Gott. Sie werden alle auf dem Weg ins Spital oder zum Gesundheitsamt, besser gesagt, gesund. Und dann passiert auf dieser Wegstrecke was zwischen Jesus und den Priestern. Sie werden gesund und einer kehrt um. Und zwar der, muss ich sagen, von dem man es am wenigsten erwartet hat. Der ist dankbar. Dieser Fremde, so nennt ihn Jesus später, der kehrt um und geht zu Jesus zurück. Und dieser Fremde, der dürfte eigentlich gar nicht bis in den Tempel, der Samariter. Der war eigentlich ausgeschlossen von dem ganzen Frömmigkeitsleben dort vor Ort. Aber genau der Samariter wird uns als Vorbild genommen, den, von dem man es eigentlich nicht erwartet. Und wenn man sich diesen Samariter anschaut, dann macht er noch was Schräges. Der hält sich gar nicht an die Vorgaben von Jesus. Der geht nämlich nicht zu den Priestern. Jesus hat gesagt, geht hin und zeigt euch. Und was macht der? Als er merkt, er ist gesund, geht er wieder zurück. Der hört nicht auf Jesus. Und ich glaube, Dank ist manchmal sehr unkonventionell. Dankbarkeit hält sich nicht an Regeln oder an das, was abgemacht war. Und so erlebe ich das auch, wenn Menschen mir ihre Dankbarkeit zeigen, dann passiert es oft ganz anders, als ich erwarte. Oder wenn ich bei meiner Mama Danke sagen will, wenn ich sie besuche, dann sagt sie immer, es wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann sage ich, stimmt, aber ich mache es trotzdem. Dank ist unkonventionell und das gibt es auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Wenn ich an die Frau denke in Johannes 12, die hat ihr Öl, was ein ganzes Jahresgehalt wert war, Jesus über die Füße, über das Haupt geschüttet und das ganze Haus stank. Und die Jünger haben gedacht, spinnt die? Dank ist unkonventionell. Oder ich denke an den gelähmten Mann, der wieder laufen konnte und am Sabbat trotz allem Verbot seine Matte zusammenrollte und schnell wegläuft. Nichts mit Sabbatregeln und der Fußschritte, die man so gehen darf an dem Sabbat. Und dieser Aussätzige oder Ex-Aussätzige, der schämt sich auch nicht, mitten auf der Straße vor Jesus niederzufallen, zu knien und ihn zu loben und zu danken. Weiß nicht, wie du deine Dankbarkeit zeigst oder ob du dankbar bist. Mich motiviert das immer wieder auch unkonventionell Danke zu sagen. Und Jesus reagiert mit einer Frage, als dieser Samariter kam. Er sagt, wo sind denn die anderen 9 geblieben? Waren es denn nicht 10? Wo sind sie denn geblieben? Die Frage gibt es auch ganz am Anfang in der Bibel. Im Garten Eden, wo Gott sagt, Adam, wo bist du? Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht zurück? Was hält dich ab, in meine Nähe zu kommen? Findet sich niemand, der mir die Ehre, der mir Dankbarkeit erweist? Wenn mich heute einer fragt, was Sünde ist, dann bin ich ganz nah an dem Philosophen Cicero. Wenn mich heute einer fragt, was Sünde ist, würde ich sagen, dieser Satz. Keine Schuld ist dringender, als Dankeschön zu sagen. Und genau das ist das, was Gott von uns Menschen eigentlich erwartet. Dass wir ihn ehren, dass wir ihm dankbar sind, dass wir reagieren auf die Güte, die er uns zeigt. Und wer das unterlässt, der lebt für mich in Sünde. Und da bin ich nicht bei Moral und Verhalten und Bibel lesen oder töten oder was auch immer. Nein, ich glaube, wer vergisst, Gott dankbar zu sein, der ist sündig. Und das kann ich auch immer wieder werden. Und ich habe mir überlegt, warum kommen die 9 Leute nicht zurück? Was ist der Grund, warum die Jesus nicht Dankeschön sagen? Und ich habe mal probiert, das in unsere Zeit heute zu transferieren. Und ich habe euch mal 9 Dankeskiller aufgelistet. 9 Dankeskiller. 9 Arten, wie ich gebe es zu, manchmal auch denke. Und wo mir mein Gehirn einen Streich spielt und denkt, ja, dankbar sein ist vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht, spekulativ, haben die 9 gedacht, ich warte erst mal ab, um zu sehen, ob ich wirklich geheilt bin. Und dann sage ich danke. Oder ich möchte erst mal sehen, ob die Heilung auch dauerhaft ist. Was ist denn, wenn ich morgen wieder krank bin? Dann muss ich ja auch nicht Dankeschön sagen, oder? Ich hatte vor, Jesus später noch mal Dankeschön zu sagen. Ich glaube, dass ich eh nicht so ernsthaft krank gewesen bin. Es wäre auch so wieder gut gekommen. Eben, ich bin mir nicht sicher, ob das eines Tages so wieder geworden wäre. Oder ich habe mich ja beim Priester bedankt. Der hat ja auch festgestellt, dass ich gesund bin. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus ja nichts gemacht hat, als mir den Tipp zu geben, zum Priester zu gehen. Ich glaube, das hätte jeder andere Rabbi auch tun können. Oder als letztes, der letzte Dankeskiller, naja, schließlich war ich es ja, der sich auf den Weg gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt vielleicht hier und da mal ertappt vorkamt, wie man manchmal im Kopf so Ausreden sucht, wenn man eigentlich das Gefühl hat, es wäre doch jetzt schön, Danke zu sagen. Und dann merke ich relativiere das. Meine Frau sagt immer, Christian, wenn es um Emotionen geht, dann rationalisierst du ganz schnell. Und das ist eigentlich schade. Dankbarkeit hat nichts mit Verstand zu tun oder mit Logik, sondern was mit Gefühl. Und dem Mut, dass man dieses Gefühl ausdrückt. Und wenn ihr alles von meiner Predigt vergesst heute, das erlaube ich euch, dann vergesst das jetzt bitte nicht, denn das war mir wichtig. Und das ist, glaube ich, das, was auch richtig ist. Zwei Dinge wundern mich an dieser Geschichte. Und das erste ist menschlicher Undank trotz Gottes Güte. Und zweite, Gottes Güte trotz menschlichem Undank. Nirgendwo steht in dem Text, dass diese 9 wieder krank wurden. Dass Jesus seine Güte, seine Wirkung, seine Hilfe zurücknimmt. Seine Hilfe ist nicht abhängig von unserem Dank. So sind wir Menschen. Wir machen manchmal nur das, wenn man uns auch Dankeschön sagt oder ins Licht stellt oder irgendwas. Aber Jesus heilt diese 10, ganz gleich, ob sie Danke sagen oder nicht. Die körperliche Heilung bleibt bestehen, denn Gott ist gut, wie es in eurem Vers hier oben heißt. Und Paulus schreibt es auch mal als Tipp an den jungen Timotheus, 2. Timotheus 2,13. Er sagt, selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist gut, selbst wenn du vergisst, Dankeschön zu sagen, nächste Woche oder nächstes Jahr. Und dann passiert in dieser Geschichte noch etwas, was für mich ganz wichtig ist zu unterscheiden, eine ganz wichtige Differenzierung zwischen den Männern. Bei den 9 heißt es im Text, sie wurden körperlich gesund, sie wurden leiblich wieder rein. Und das ist gut und da freuen wir uns mit. Ihre Bitte wurde von Jesus erhört. Aber ihr habt ja noch im Ohr, was Jesus dem dankbaren Samariter antwortet. Na, er sagt, geh hin, also schickt er ihn vielleicht jetzt doch noch zur Gesundheitsbehörde, weil das hat er ja vergessen oder nicht richtig gemacht. Nein, er sagt, geh hin, denn dein Glaube hat dich gerettet. Und da ist was Besonderes passiert. Da ist nämlich die Ewigkeit aus der unsichtbaren Welt in unseren Alltag gekommen. Er sagt, bei dir ist es nicht nur körperlich, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Und da ist nochmal eine ganz andere Ebene ins Spiel gekommen, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und daran merkt man, dass es Jesus um mehr geht als körperliche Heilung, auch um mehr als Essen und Trinken, so wichtig das ist. Es geht ihm mehr als um verlängernde Maßnahmen. Jesus sagt, ich wünsche mir eigentlich, dass du geistlich wohl bist, dass du geistlich gesund bist, dass du in dieser Beziehung mit diesem Gott leben kannst und dass du deiner Dank Ausdruck geben kannst. Und das ist in der Geschichte leider auch nur dem einen passiert, einem von 10. Ja, und jetzt fragst du dich, was hat das Ganze mit mir zu tun, Christian? Ich bin nicht krank oder vielleicht immer noch krank. Wie kann ich das jetzt mit Erntedank in Verbindung bringen, diese Geschichte? Ich gebe mal eine steile These in den Raum. Ich sage immer, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Man darf das auch kritisieren oder mit mir noch besprechen. Ich glaube, es gibt immer einen Grund, Gott dankbar zu sein. Immer. Es gibt immer einen Grund, Gott dankbar zu sein. Und jetzt meine ich Gott dankbar. Nicht meinem Gehalt, nicht meiner Gesundheit, nicht meinem Alter, meinen Beziehungen, aber Gott. Und ich möchte euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen, die man sich aus Sibirien herberichtet. Und die zeigt mir, dass man bei Dankbarkeit unkonventionell oder kreativ sein sollte. Es war ein eiskalter Wintertag in Sibirien. Der Schneesturm tobte draußen und im ganzen Dorf war die Elektrizität und das Licht ausgefallen. Überall fror man, weil die Heizungsrohre aufgeplatzt waren, die Leitungsrohre kaputt. Aber man traf sich trotzdem in einer Gebetsstunde als Gemeinde. Und als viele Bittgebete gesprochen wurden, stand ein Mann auf und betete sehr kurz. Danke, lieber Gott, dass das Wetter nicht immer so ist wie heute. Amen. Ich möchte euch eine kreative Gebetsliste zum Abschluss vorlesen, was uns helfen kann, dankbar zu sein, nicht nur heute, sondern auch das ganze Jahr über, und was uns vielleicht hilft, kreativ Dank zu entdecken. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für die Wohnung, die geputzt werden muss, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die viele Wäsche, die es zu waschen gibt, und den Wäscheberg, der zu bügeln ist, weil das bedeutet, ich habe etwas anzuziehen. Und ich bin dankbar für den Wecker, der morgen früh wieder klingelt, weil das bedeutet, Gott schenkt mir wieder einen neuen Tag. Amen. Ich wünsche euch diese Dankbarkeit, diese Kreativität. Erinnert euch dran, Gott ist gut und das alle Zeit. Amen.